Lass mich am Anfang beten für das Wort. Lieber Jesus Christus, lieber Vater im Himmel, wir beten, dass du uns schenkst, dass wir dein Wort hören und verstehen und annehmen und dass es uns segnet, uns führt und dahin bringt, wo du uns haben willst. Amen. So, die Überschrift über der Predigt heißt: Adam, wer bist du? Und ich lese uns den Predigttext aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, die Verse 4 bis 7. Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte, und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte alles Land. Da machte Gott der Herr den Adam aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase, und so ward der Adam ein lebendiges Wesen. Liebe Freunde, was hat es nicht für unglaubliche Kontroversen über diesen Bibeltext gegeben? Man hat sich angeschrien. Wie hat man die Stifte gewetzt, Hetzschriften verfasst und sich gepfefferte Argumente um die Ohren geschleudert für oder gegen die Wahrheit dieser Geschichte? Und bald sind es 200 Jahre her, dass Charles Darwin den Streit befeuert hat mit seinem Buch über die Entstehung der Arten. Und das hält bis heute an. Warum aber dieser unglaubliche Rummel um diese Geschichte, wo die doch gar nicht als Protokoll der Schöpfung gemeint war, wie ihr immer vorgeworfen wird, sondern als eine Erklärung von dem, was ist? Ich zitiere aus einem Buch von einem berühmten Historiker: Die Geschichte von Adam und Eva nimmt für sich in Anspruch, auf ganz knappem Raum einen Großteil des menschlichen Daseins zu erklären. Die Vorherrschaft unter den Lebewesen, Liebe, Verlangen, die Sünde in Form der Überschreitung eines Verbotes, die Unterdrückung der Frauen, Knochenarbeit, den Schmerz des Gebärens, die Sterblichkeit, ja sogar die Angst vor Schlangen. Und trotz all dieser Versuche der Entzauberung durch die moderne Wissenschaft, diese Geschichte hat immer noch eine rätselhafte Kraft und sie wird sie immer behalten. Ich will heute über Adam predigen. Adam steht für den Anfang. Mit ihm geht alles los. Gott hat ihn geschaffen, genauer gesagt, er hat ihn gemacht. So steht es im Hebräischen. Als ein Einzelstück, als ein Prototyp, als Erstling einer Serie. Und die Bibel versorgt uns nur mit sehr spärlichen Details seiner Biografie. Wir wissen eigentlich sehr wenig über ihn. Adam, den ersten Menschen. Adam kennt seine Eltern nicht, er hat nämlich keine. Er purzelt sozusagen kopfüber in die Weltgeschichte hinein. Wir wissen gar nicht, war er ein Kind, als er ankam, oder war er schon ein erwachsener Mensch? Wie hat er gelernt? Welche Sprache hat er gesprochen? Wie sah er aus? Wusstet ihr, dass viele Künstler ihr Leben lang versucht haben, Adam zu malen, den schönsten aller Menschen? Und sie haben Land auf, Land ab nach Modellen gesucht, um den vollkommenen Menschen möglichst am besten nahe zu kommen. Wusstet ihr, dass Albrecht Dürer schließlich 1507 in Nürnberg eine lebensgroße Darstellung von Adam und Eva gemalt hat? Nicht aus einem Modell, das er gefunden hatte, sondern aus vielen zusammengesetzt. Mit den schönsten Haaren, dem schönsten Gesicht, den schönsten Armen, dem schönsten Körpern, den schönsten Händen und Füßen. Und nach Proportionen, die ihm als Ideale erschienen. Und ich finde, die Bilder sind bis heute unübertroffen. Für Adam ist alles neu. Der Himmel, die Sonne, der Mond, die Nacht, Regen, Schnee, Nebel, Tiere und Pflanzen. Ja, er selbst ist sich auch ein Buch mit 7 Siegeln. Er muss sich erst mal kennenlernen. Und gleichzeitig auch Gott, der ihn immer besucht. Und der mit ihm redet. Gott ist überhaupt super. Jemand hat ihn mal genannt, der Freundliche über den Wolken. Und der geht im Paradies unter den Bäumen spazieren und redet mit Adam. Adam hat zwar keine Eltern, aber er lebt im Paradies. Herrliche Umgebung. Und er ist Junggeselle. Und erst nach einer Zeit lang merkt er, dass das auch Schattenseiten hat. Als er dann Eva begegnet, verliebt er sich in sie. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Und es gibt dieses kleine, köstliche Büchlein Adams Tagebuch von Mark Twain. Kennt ihr das? Fängt so an. Montag. Dieses neue Geschöpf mit dem langen Haar ist mir überall im Weg. Es ist immer hinter mir her und streicht beständig um mich herum. Ich mag das nicht. Ich bin nicht an Gesellschaft gewöhnt. Ich wünschte, es bliebe bei den übrigen Tieren. Es ist heute bewölkt und ich denke, wir werden bald Regen bekommen. Wir? Wer ist wir? Woher habe ich nur dieses neue Wort? Ich erinnere mich jetzt. Das neue Geschöpf gebraucht es immer. Und dann entwickelt sich die Liebesgeschichte zwischen Adam und Eva und schließt mit den Worten, es ist besser, außerhalb des Gartens mit ihr zu leben, als im Paradies ohne sie. Adam wird also Ehemann. Wie hat das mit ihrer Ehe wohl geklappt? Ob die sich nie gestritten haben im Paradies? Und als die dann in die raue Wirklichkeit gestoßen wurden, wie ging es ihnen denn dann? Schließlich wird Adam Familienvater, verbunden mit all den großen, unfassbaren Gefühlen, wenn man so einen kleinen neuen Menschen sieht. Und es ist für ihn das erste Mal, alles brandneu. Und dann wird er Großvater, wie ich vor kurzem. Und er schaukelt sein Enkelkind auf den Knien und später noch viel mehr von der Sorte. Er wird Urgroßvater, er wird Ururgroßvater. Er ist Senior und Patriarch und stirbt mit 930 Jahren. Meine Güte, hoffentlich werde ich nicht so alt. Von Beruf war er zuerst Gärtner und dann ist er Bauer. Eigentlich sollte er König sein, Statthalter Gottes über alles, was kreucht und fleucht. Ohne Krone natürlich, einfach so, aber mit einer geheimnisvollen Autorität ausgestattet. Ob die Tiere das wohl gemerkt haben? Seine Geschichte wird niemand vergessen, der sie gehört oder gelesen hat, weil wir uns immer interessieren für den Anfang. Wie war das da? 5 Kapitel sind im Alten Testament ihm gewidmet und dabei kommt sein Name nur 8-mal vor. Das Problem ist nämlich dabei, Adam kann auch ein Gattungsname für die Menschen schlechthin sein. In 1. Mose 5 heißt es beispielsweise, dies ist das Buch des Menschen, von Adam, von Adams Geschlecht. Als Gott den Menschen schuf, machte er ihn nach dem Bilde Gottes und schuf sie als Mann und Frau und segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. Adam steht da. Zur Zeit, als sie geschaffen wurden. Adam und der Mensch, das ist dasselbe. Im Hebräischen ist das das gleiche Wort. Und damit ist uns auch eine Richtung gewiesen, die noch viel spannender ist, als wenn wir den ursprünglichen Adam aus dem Nebel der Urgeschichte herauszerren, nämlich den Menschen schlechthin in den Blick zu bekommen und damit auch uns selbst. Und genau das scheint die Bibel von Anfang an im Schilde zu führen. Wenn ich nach Adam frage, dann frage ich nach mir selbst. Und wenn mir die Bibel von Adam spricht, dann informiert sie mich nicht, sondern sie redet zu mir und sagt, du Mensch, merke auf, hier wird von dir erzählt. Wo die Bibel anfängt, von Adam, vom Menschen zu erzählen, da scheint sie einen Moment lang zu zaudern, gewissermaßen Atem zu holen. Man hat das Gefühl, dass Gott kurz gezögert hat und das Monotone, er sprach und es ward, das wird durchbrochen. Gott schiebt ein kleines Selbstgespräch ein, geradezu so, als ob ihm die schwindelerregende Möglichkeit vor Augen steht, dass das Geschöpf, das er jetzt schaffen will, nicht nur gegenüber Anbeter, Freund und Statthalter auf Erden sein wird, sondern genauso gut auch Nebenbuhler und Konkurrent sein könnte. Und die Freiheit, mit der Gott uns ausgestattet, ist nach beiden Seiten offen. Wir können die Krönung der Schöpfung sein, wir können aber auch ihre Kreuzigung sein. Gott geht das Risiko ein, dass aus dem Menschen, den er geplant hat, ein Unmensch wird. Und das nicht nur im Nebel der Urzeiten bei Adam, sondern auch bei uns. Auch in meiner Biografie, bei jedem von uns. Das zweite Kapitel der Bibel erzählt nun sozusagen in Scharfeinstellung, wie Gott den Adam gemacht hat, nämlich aus Staub von der Erde, also aus Materie, aus dem gleichen Material, wie alles gemacht ist. Was leiten wir daraus ab? Also ich schließe daraus, dass ein bisschen Demut uns gut anstehen würde. Denn wenn wir nicht zu essen hätten und unsere Materie immer wieder auf Vordermann brächten, dann würden wir schnell am Leben verzweifeln. Genauso wie Tiere auch. Luft und Liebe reichen nicht aus. Wenn wir die Grippe haben, fällt alle Kultur von uns ab. Dann schätzen wir gar nichts mehr, was wir an Kunstgenuss haben könnten. Und mit kalten Füßen will auch die Andacht im Gottesdienst sich nicht einstellen oder wenn es irgendwo zieht. Gott hat uns mit dieser Kreatürlichkeit gemacht, wir sind immer noch erdverbunden. Im Vaterunser hat er uns selbst die Bitte um die Sättigung des Hungers in den Mund gelegt. Und dieser Hunger ist allen Geschöpfen gleich. Und den 5000 hat Jesus nicht nur eine Predigt gehalten, sondern er hat sie gespeist, weil sie Hunger hatten. Aus Staub. Das ist ein Zeichen unserer Bedürftigkeit. Und doch hat er uns anders gemacht als die Tiere. Es ist ja merkwürdig, dass der Mensch seltsam allein zwischen all den Mitgeschöpfen im Garten Eden steht und dass es einem sogar im Paradies einsam sein kann. Und auffällig, dass Gott ihn als einzigen anredet und ihm du sagt, ihn beauftragt zu hegen und zu pflegen und zu benennen und mit ihm im Gespräch zu bleiben. Kein Tier bekommt einen Befehl, was es tun soll. Tiere haben Instinkte. Nur dem Menschen wird gesagt, was er tun soll. Nur er hat ein Gebot. Und wir sind das Gegenüber des Schöpfers und uns offenbart er seine Pläne. Mit uns ist er auf du und du. Seinen Geist hat er uns eingehaucht. Uns und nicht dem Vieh. Sein Geist, der mit uns redet, der uns ruft, der uns mahnt, mit dem wir ihn anbeten, der uns nicht in Ruhe lässt, der in unseren Ohren die Stimme Gottes wird. Wozu wir allerdings auch fähig sind, das zeigt sich, als die neue Stimme sich einmischt. Die Stimme des Versuchers. Sollte Gott etwa gesagt haben? Und Eva hört auf die Einflüsterungen und beginnt nachzudenken. Und je mehr sie diese Gedanken bewegt, desto plausibler erscheinen sie ihr. Sie hört auf das innere Zwiegespräch ihrer Seele. Und sie nimmt den aufkeimenden Ärger wahr, dass Gott offenbar etwas vorenthält. Und sie nimmt die Verdächtigungen wahr, die anfangen, Gott schwarz zu malen. Und dann nimmt sie und isst. Nun sind manche Leute, vor allen Dingen Männer, auf den in Anführungszeichen genialen Gedanken gekommen, dass die ganze Geschichte und die ganze Weltgeschichte ganz anders verlaufen wäre, wenn Eva nicht so dumm gewesen wäre, auf die Einflüsterungen des Bösen zu hören. Und dabei übersieht man gewissentlich, dass Adam nicht der bösen Intelligenz des Satans erlegen ist, sondern nur dem charmanten Reiz der Stimme seiner Frau und ebenfalls genommen und gegessen hat. Mann und Frau sind gleich schuld. So sieht Gott das jedenfalls. Wenn Gottes Reden so schnell in Vergessenheit gerät, wenn es so leicht ist, in der inneren Diskussion des Herzens ihn auszuschalten, wenn schon geflüsterte Zweifel von unserem Herzen verstärkt werden, wie wichtig ist es dann, wieder auf das Original zu hören und oft und immer wieder mit Gott Zwiesprache zu halten, uns rückzuversichern, was er denn meint. Und die Bibel nicht nur einmal in der Woche zu hören, sondern sie selber zu lesen, immer wieder. Ihr mehr zu glauben als unserem Herzen. Dass Gott den Adam gemacht hat, dass er ihn doch gemacht hat, halten manche für einen Fehler. Als hätte er die Möglichkeit des Scheiterns nicht vorhergesehen. Ich glaube, dass er ihn trotzdem gemacht hat, ist ein Zeichen seiner Liebe. Denn in diesem Wagnis, dass er sich der Möglichkeit aussetzt, dass der Mensch, dass wir ihn verlassen, ihn schmähen, ihn verächtlich machen, ihm misstrauen, ihn verleugnen, in diesem Wagnis blitzt zum ersten Mal die Liebe Gottes auf. Und das gleich am Anfang der Bibel. Er ist bereit, diesen Schmerz zu tragen, dass wir ihm verloren gehen. Er ist bereit zu warten, unendlich lange zu warten, bis wir uns wieder zu ihm kehren und er uns in die Arme schließen kann. Er ist bereit, sich die tödlichen Wunden zufügen zu lassen, die unerwiderte Liebe schlägt. Und ich muss sagen, ich stehe staunend vor so tiefer Liebe. Lernen wir eigentlich etwas daraus für unsere Beziehungen? Zu den Kindern, zu den Enkeln, zu unseren Nachbarn, zum Beispiel lange warten zu können und zu lieben, Und noch etwas finde ich in dieser Geschichte von Adam, und das ist eine Verheißung, die erste und vielleicht auch die tiefste. Gott verspricht nämlich, den Bösen zu besiegen. Er verspricht einen Retter. Er sagt zur Schlange, ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Das nennt man das erste Evangelium. Den ersten noch versteckten Hinweis auf Jesus Christus, unseren Herrn, der dem Satan widerstanden und sein Reich gesprengt hat. Was für eine wunderbare Sache. Gott setzt an den Anfang, wo eigentlich Gericht gehalten wird, die Verheißung der Rettung. Ihm geht es nicht um Vergeltung, sondern ihm geht es um Versöhnung. Und auch wenn das viel Zeit braucht, und viele Schmerzen kostet und am Ende sogar sein Sohn. Gott gibt auch dir die Verheißung auf Rettung. Wie dunkel auch die Situation sein mag und wie lang der Weg wohl auch sein mag, Gott spricht dir Rettung zu. Gott möchte gerne, dass du deinen Blick auf das richtest, was er vorbereitet hat. Tun wir das eigentlich? Oder verbeißen wir uns öfter in Selbstmitleid und vergessen, dass unser Gott uns Hilfe verheißen hat? Jammern wir mehr, als dass wir dankbar sind? Sehen wir hoffnungsvoll auf das große Finale oder blicken wir mit trüben Augen auf das, was uns zu Boden drückt? Adam, wer bist du? Das war die Überschrift über der Predigt. Mensch, wer bist du? So lautet die Frage, die die Bibel dir stellt. Wie sieht deine Antwort aus? Hast du Gott gesagt, danke für Jesus? Danke für meinen Retter, der mich verändert, der meine Schuld nimmt, der mich verändert zum Guten, der mich so verändert, dass ich mehr und mehr deinem Bild näher komme, wie du dir einen Menschen vorgestellt hast? Das schenke uns Gott allen. Amen.